Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
In Deutschland stehen tausende Menschen unter Bewährungsaufsicht. Wer eine Strafe auf Bewährung erhält oder vorzeitig aus der Haft entlassen wird, der bekommt häufig einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Doch welche Aufgaben übernimmt ein Bewährungshelfer und wie wichtig ist seine Arbeit für die Gesellschaft? Er ist eine zentrale Schlüsselfigur im deutschen Rechtssystem. Seine Hauptaufgabe besteht darin, straffällig gewordene Personen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft zu begleiten. In den nächsten 2 Stunden ist Stefan Röhl bei mir zu Gast. Er ist Bewährungshelfer und kümmert sich um all die Menschen, die unter Bewährung stehen. Nach der ersten Musik starten wir mit der heutigen Ausgabe unseres Sonntag.
Sonntagvormittag bei Radio Allgäu-Hit. Guten Morgen noch einmal und willkommen zu unserer heutigen Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn jemand etwas angestellt hat, dann kann es sein, dass, wenn es nicht so schlimm ist, dass er einen Bewährungshelfer kommt, weil der Gesetzgeber die Möglichkeit vorsieht, dass jemand eine Bewährung bekommt. Er kann sich bewähren in dieser Zeit, das sage ich jetzt laienhaft. Ich habe aber zu diesem Thema heute Vormittag in diesen 2 Stunden einen Experten eingeladen, Stefan Röhl. Er ist Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Guten Morgen, Herr Röhl.
Ja, guten Morgen, Herr Kolz. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind und über Ihren Beruf berichten. Den Bewährungshelfer beim Landgericht Kempten. Zunächst zu Ihrer Person. Wie ist der Stefan Röhl denn Bewährungshelfer geworden?
Der hat Sozialarbeit studiert und hat ein tolles Praktikum bei der Bewährungshilfe gemacht. Fand das sehr, sehr spannend, weil man in einem gewissen vorgegebenen Rahmen natürlich relativ kreativ mit Menschen arbeiten kann.
Kreativ, das Wort ist normalerweise in Verbindung mit Kunst vielleicht eher dann. Wir können dann doch näher drauf eingehen. Sie haben im Prinzip schon ein Wort erwähnt, deswegen ziehe ich die Frage dann auch vor. Es kann ja nicht einfach so jeder Bewährungshelfer werden, das sind Voraussetzungen vorgesehen. Ein Studium zum Beispiel.
Ja, richtig. Also zu meiner Zeit war das damals noch ein Diplomstudiengang, Sozialarbeit oder Sozialpädagogik, heutzutage Bachelorstudiengang, soziale Arbeit. Master ist nicht erforderlich, aber.
Sind aber nur andere Worte inhaltlich irgendwie gleich geblieben.
Genau.
Aus welchem Grunde auch dieser, ich glaube, das war der Bologna-Prozess, der das.
Genau.
Das wäre fast schon eine eigene Sendung wieder wert, um uns darüber zu unterhalten. War aber dann schnell klar als Berufswunsch, dass Sie diesen Weg gehen wollen.
Das war sehr schnell klar. Ja, ich habe zunächst noch eine Zwischenstation gemacht in einem privaten Kinderheim. Das war auch okay, aber das macht man nicht auf Dauer.
Und weil die Kinder so nervig sind?
Weil man viel näher dran ist. Also das war eine privat geführte Wohngruppe im Haus von dem Betreiber praktisch, der rund um die Uhr die Leute betreut hat und wir waren nur zu zweit. Das heißt, ich war da auch sehr eingespannt und nahe dran und irgendwann mal mit Familie und sonst was sind das halt ungünstige Arbeitszeiten und dann sucht man nach was Geregeltem.
Genau. Also im Moment sind Sie als Bewährungshelfer etwas kreativer bei der Einteilung Ihrer Arbeitszeit, wenn ich das so ein bisschen verstanden habe. Darf ich das so rein interpretieren?
Bei der Einteilung der Arbeitszeit nicht unbedingt. Die ist schon relativ regelmäßig, wobei wir durchaus flexibel sind, weil wir natürlich auch für unsere Probanden, so nennen wir unsere Kunden.
Probanden.
Genau. Oder Klienten, aber eigentlich steht immer noch Probanden im Raum. Wir müssen, in der Hoffnung, dass die meisten davon arbeiten, müssen wir natürlich auch flexible Sprechzeiten anbieten, abends.
Ist klar, das gehört ganz einfach dann dazu. Es hat natürlich eine Rechtsgrundlage, das, was Sie tun, und die ist, glaube ich, in der Strafprozessordnung, also kurz in der StPO.
Falsch.
Danke, Kolz, Sätzen 6. Irrtum, was erzähle ich jetzt an dieser Stelle? Nein, stimmt ja gar nicht. Es ist ich habe es jetzt echt falsch abgelesen. Es ist im Paragraph 56d des StGB, des Strafgesetzbuches, und den dazugehörigen Vorschriften der Strafprozessordnung der StPO. Jetzt war es richtig.
Jetzt war es richtig. Das ist ein Teil. Es gibt noch einen anderen Teil, weil wir ja auch Jugendliche haben und da greift nicht das Strafgesetzbuch, sondern das Jugendgerichtsgesetz.
Was steht? ohne dass wir es jetzt zu streng juristisch machen, was steht denn in diesem Paragraph 56d StGB? Was steht da so in etwa drin?
Da fragen Sie mich was, aber...
Setzen Sie es.
Ich glaube, der erste Satz lautet, der Bewährungshelfer ist immer noch die männliche Form, glaube ich. Es wurde noch nicht gegendert. Darf man in Bayern ja eh nicht mehr. Steht dem Verurteilten helfend und betreuend zur Seite und überwacht die vom Gericht erteilten Auflagen und Weisungen.
Wobei in diesem Beruf, den Sie jetzt als Mann ausüben, aber genauso Frauen tätig sind.
Ja, natürlich. Wir haben sogar, glaube ich, mehr Frauen als Männer.
Gibt es eine Quote?
Nö. Bei unseren Probanden oder bei den...
Nein, da kommen wir später dazu. Nein, bei der Besetzung dieser Stellen, der Bewährungshilfe.
Also, nein, gibt keine Quote.
Die gibt es nicht. Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Eine Richtigstellung vor allen Dingen und vor allen Dingen, wie man denn dazu kommt. Also das Studium der Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder vergleichbaren Fachrichtungen. Stefan Röhl, zu Gast im Sonntag von Radio Algorithm hier an diesem Vormittag. Er ist Bewährungshelfer und gehört zum Landgericht in Kempten. Jetzt steht ja in diesem Strafgesetzbuch steht ja eine ganze Menge drin. Also ich habe mir das mal angeschaut jetzt dann auch, wenn ich auch vorhin ein bisschen falsch zitiert habe. Jetzt gehört ja der 56d eher zu den kürzeren Vorschriften und formuliert eine sehr allgemein gehaltene Tätigkeit. Wir versuchen in diesen beiden Stunden das ein bisschen zu füllen, gemeinsam mit Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Die Anforderungen an den, Herr Röhl, an den Bewährungshelfer noch einmal, wenn ich darauf eingehen darf, haben wir ja schon gesagt, Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder vergleichbare Fachrichtungen. Es gehört aber neben diesen, sage ich mal, Bildungsdingen, was Sie dort lernen bei der Sozialpädagogik oder bei der Sozialarbeit, gehört ja noch ein bisschen was dazu. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Empathie, Durchsetzungsvermögen, Konfliktlösungsfähigkeiten und Fähigkeiten in schwierigen sozialen Kontexten zu arbeiten. Können Sie das unterschreiben?
Absolut. Empathie haben Sie ganz am Anfang genannt. Ich denke, das ist so ziemlich das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Beruf. Wir leisten einfach Beziehungsarbeit. Wir haben lange Zeit mit unseren Leuten zu tun. Manchmal länger als irgendjemand anders. Ich hatte mal eine Probandin, die am Ende, als sie das erfolgreich überstanden hatte, zu mir gesagt hat, Herr Röhl, Sie waren die längste Beziehung in meinem Leben.
Das klingt gut. Also wie geht man, nimmt man das als Kompliment? Jetzt wissen Sie es nicht.
Das ist ja nicht weiß ich nicht wirklich, hat mir schon geschmeichelt, aber sie kam ja nicht drum rum, sie musste ja.
Also. Aber sie hat es, glaube ich, mit der Äußerung positiv gesehen, die Zeit dann. Ja. Mit Ihnen. Wenn jemand sagt und geht, das war meine längste Beziehung, lässt das ja auch von der Psychologie Rückschlüsse zu.
Dass wir einfach auch eine gute Beziehung hatten, ja. Also
oder umgekehrt, dass es vorher keine guten Beziehungen gab.
Das ist sehr häufig so, ja, dass die Leute auch niemand haben, der ihnen zuhört. Und wir sind einfach dafür da, ja. Manchmal hören wir nur zu und es gibt sonst gar nichts zu tun. Ja?
Klartext aber reden, ist das etwas Wichtiges, dass Sie auch mit einer klaren Ansage, deutlichen Sprachen Ihren, wie haben Sie sie nochmal genannt?
Probanden.
Die Probanden, genau, das muss ich mir fast schon aufschreiben. Dass Sie denen eine klare Ansage machen, vor allen Dingen, wenn etwas nicht so läuft.
Das ist natürlich immer auch erforderlich, ja, ganz klar. Also ich sage immer im Erstgespräch zu meinen Leuten, wir haben eine Zwangsbeziehung. Ja, sie müssen mit mir zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Ich muss auch, kann mir meine Leute auch nicht raussuchen. Und dann muss man versuchen, das Beste draus zu machen. Und wir haben einfach so einen doppelten Auftrag. Einerseits die Aufsicht und Kontrolle und andererseits aber das Hilfsangebot, das grundsätzlich im Vordergrund steht. Aber der andere Rahmen, der muss halt einfach stehen.
Wenn ich das Ganze jetzt in einer bestimmten Reihenfolge benennen will, dann ist es zunächst einmal ganz einfach die Entscheidung, dass jemand verurteilt wurde, gleichzeitig unter Bewährung steht. Dann kommt der Fall zu Ihnen. Dann gibt es wohl einen ersten Termin. Sie haben die Akte dann, in denen alles, da steht alles drin, was passiert ist und was zu dieser Verurteilung dann geführt hat. Ist es richtig, wenn ich sage oder frage, dass Sie versuchen, dann einen Zugang zu erreichen zu Frau oder Mann, Mädchen oder Junge, die da vor Ihnen sitzen?
Das ist im Groben und Ganzen richtig, ja. Also wir machen am Anfang, wie sonst auch, so eine Art Anamnese, Datenerhebung, schauen, welche Daten für unsere Arbeit wichtig und notwendig sind. Dann gucken wir, was gibt es für Baustellen. Und dann schauen wir, ob wir da helfen können oder ob der oder diejenige das alleine lösen kann oder ob wir an andere Stellen weitervermitteln.
Stefan Röhl zu Gast im Sonntag von Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag, Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Jetzt muss man ja einen Zugang finden, nicht nur jetzt über die Akte, sondern beziehungsweise auch Empathie, haben wir dann schon gesagt. Es kann ja durchaus sein, die Menschen sind nun mal so, dass sie jemanden vor sich haben, wo sie sagen, also mit dem schwierig, keine Sympathie, die Typen mag ich ja gleich überhaupt nicht. Vielleicht auf der anderen Seite genauso, dass derjenige dann sagt, oh mein Gott, was habe ich denn da als Bewährungshelfer bekommen? Die Situation könnte es ja dann geben. Das macht es aber schon am Anfang relativ schwierig.
Die Situation kann es geben. Ich sage mal von mir aus oder kann da, glaube ich, auch für die Kolleginnen und Kollegen sprechen. Wir haben da schon natürlich eine sehr professionelle Einstellung und es kommt sehr selten vor, dass wir sagen, dass mit dem oder derjenigen, das geht gar nicht. Würde ich sagen mal, das sind ganz, ganz seltene Einzelfälle. Andersrum kommt es hin und wieder mal vor. Aber auch da versuchen wir einfach klar Stellung zu beziehen und sagen, das ist kein Wunschkonzert, Sie können sich Ihren Bewährungshelfer nicht raussuchen. Wir haben einen Geschäftsverteilungsplan und Sie sind nun mal bei mir. Punkt.
Ja. Und damit muss man das ganz einfach akzeptieren.
Damit muss man das akzeptieren. Man kann sich im Notfall noch ans Gericht wenden, wobei da in der Regel natürlich auch nichts anderes rauskommt.
Sollte man sich vielleicht als jemand, der rechtskräftig verurteilt wurde, sollte man sich vielleicht überlegen, dann auch noch Ansprüche zu stellen. An dieser Stelle Stefan Röhl, er ist Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Heute mein Gast im Sonntag von Radio Allgäu-Hit. Er heißt Stefan Röhl und ist Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Wir unterhalten uns in diesen beiden Stunden Sonntag von Radio Allgäu-Hit über diesen Beruf. Wir haben gerade gehört, Empathie ist ganz wichtig. Konfliktlösungsmöglichkeiten, diejenigen, die verurteilt wurden, einen Bewährungshelfer in Anspruch zu nehmen, die sitzen dann vor ihm und müssen letztlich das dann auch akzeptieren, ob jetzt man einverstanden ist und damit nicht. Wie knackt man denn aber so eine schwierige Nuss, wenn ich das mal nochmal, um zurückzukommen vor der Musik, was ich Sie gefragt habe, wie schwierig das ist, an jemanden ranzukommen? Das haben Sie ja bestätigt, es gibt ja diese Fälle. Wie knackt man die dann?
Da gibt es keine allgemeingültigen Aussagen. Weiß nicht, ich kann mich an einen Menschen erinnern, der nach vielen Jahren Haft mal zu mir kam. Das war ein Muskelpaket, den hätte ich nachts nicht auf der Straße treffen wollen, glaube ich. Der kam zu mir rein und sagte, also ich habe mich bei meiner Anwältin erkundigt. Ich muss zwar zu Ihnen kommen, aber ich muss nicht mit Ihnen reden. Zudem habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Sie waren hier, wieder schauen, bis zum nächsten Termin. Das lief 2-3 Mal so und irgendwann ist der einfach aufgetaut. Er hat gemerkt, dass ich es gut mit ihm meine, ja, dass wir zwar unseren Rahmen haben, der sein muss, aber dass ich ihm durchaus auch Hilfsangebote bieten kann. Und der ist mehr und mehr aufgetaut. Der saß irgendwann mal heulend bei mir im Büro, weil halt irgendwas war, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, in der Regel, knacken finde ich jetzt das falsche Wort, aber in der Regel baut sich einfach eine Beziehung auf, die auch über Jahre hinweg tragfähig ist.
War vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Habe ich das verstanden, dass es wichtig ist und Sie aufpassen müssen, dass Ihr Gegenüber nicht Sie manipuliert, sondern Sie derjenige sind, der die Spielregeln festlegt?
Manipulieren lasse ich mich nicht gern. Das sollte nicht passieren. Ich manipuliere auch nicht, aber die Spielregeln...
Den Begriff habe ich bei Ihnen ja nicht benutzt.
Ja, genau. Aber die Spielregeln sind natürlich klar vorgegeben. Es gibt einen Bewährungsbeschluss, das stehen die Spielregeln drin. Da steht drin, wird für die Dauer von 2, 3, 4, 5 Jahren der Bewährungshilfe unterstellt und hat folgende Auflagen und Weisungen zu erfüllen. Das sind im Prinzip die Spielregeln, die eingehalten werden müssen und auf die auch mit Nachdruck hingewiesen wird. Und wenn sie nicht eingehalten werden, geht das natürlich auch irgendwann ans Gericht. Und das sage ich den Leuten, da wird auch mit offenen Karten gespielt. Und das ist Fakt. Und alles darüber hinaus, das entwickelt sich oder nicht.
Ist die Art und Weise, wie man vorgeht oder wie auch dieser Kontakt durchaus am Anfang eine gewisse Belastung darstellen kann, hängt das ab letztlich auch von der Tat, die da bestraft wurde? Es gibt ja leichtere Fälle, es gibt schwierigere Fälle.
Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Für mich sind das alles Menschen, wo halt mal irgendwas schiefgelaufen ist oder auch viel schiefgelaufen ist. Ich begegne allen gleich. Natürlich im Unterbewusstsein passiert wahrscheinlich schon einiges, aber ich versuche allen gleich zu begegnen. Und ja, bei schweren Fällen ist natürlich der Rahmen etwas enger gesteckt. Da gibt es mehr Auflagen, Weisungen, mehr Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Aber ich gehe mit allen gleich um, bilde ich mir ein.
Aber ganz wichtig haben Sie gerade gesagt, Sie bekommen vom Gericht dann nicht nur die allgemeine Formulierung, dass derjenige sich Ihnen stellen muss als Bewährungshelfer, sondern da sind Auflagen oft mit verbunden. Und damit sind wir dann später dann auch schon, das gehört mit zu Ihrem Aufgabengebiet. Das kann in bestimmten Fällen eine ganze Litanei sein, wo das Gericht sagt, das hast du gefälligst zu erfüllen und auch den Nachweis zu erbringen.
Ja, genau. Also Auflagen gibt es eigentlich immer, weil sonst meinen die Leute ja, sie werden freigesprochen, denkt zumindest das Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Ja. Von daher gibt es eigentlich immer entweder eine Geldauflage oder wenn jemand kein Geld hat, eine Arbeitsauflage. Das sind so die Standardauflagen und darüber hinaus natürlich im Einzelfall, je nachdem, wo die Problemfelder liegen, Suchtberatung, Therapie, Antigewalttraining, Schuldnerberatung, Schadenswiedergutmachung.
Also die ganze Palette dessen, was durchaus dazu geeignet ist, dass derjenige, der etwas angestellt hat, jemandem wehgetan hat, dass er dazu beiträgt, dass auch die Schuld in irgendeiner Form beglichen wird.
Ja, genau.
Sie arbeiten ja, klar liegt ja schon in der Formulierung, Sie arbeiten eng mit Staatsanwaltschaft, mit der Polizei, mit dem Gericht, dem Richter zusammen. Ist das so richtig?
Ja, nicht ganz. Also eigentlich nur mit dem Gericht. Wir sind dem Gericht gegenüber berichtspflichtig. Das heißt, die fordern in unregelmäßigen Abständen Berichte von uns an und wir müssen unaufgefordert mitteilen, wenn wir von neuen Straftaten erfahren, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden, wenn die Leute nicht zu uns kommen.
Also Sie hängen dann dort auch in diesem System und sind letztlich dann auch verpflichtet, diese Regeln einzuhalten, indem Sie dann eben dem Gericht diese Dinge dann mitteilen. Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten, mein Gast heute Vormittag hier bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag. Allgäu-Hit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit eines Bewährungshelfers auf der einen Seite sehr, sehr interessant ist, auf der anderen Seite aber sehr herausfordernd. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute Vormittag hier bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag gemeinsam mit Stefan Röhl, Bewährungshelfer am Landgericht in Kempten. Herr Röhl, Sie sind zwar kein Jurist. Welche Taten, welche Vorgänge können denn zur Bewährung ausgesetzt werden?
Das kann man nicht wirklich an den Taten festmachen, sondern an der Höhe der Strafe. Also es kann nur eine Freiheits- oder Jugendstrafe bis maximal 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.
Es gibt doch im Strafrecht, gibt es doch die beiden immer, glaube ich, noch gültigen Begriffe Vergehen und Verbrechen. Genau. Hängt es auch davon ab?
Vergehen, da ist halt das Strafmaß nicht so hoch wie bei Verbrechen. Aber da fragen Sie mich jetzt wirklich zu viel, ich bin kein Jurist. Aber wie gesagt, Strafen bis 2 Jahre können zur Bewährung ausgesetzt werden. Sobald wir drüber sind, geht das nicht mehr.
Genau, ich hatte ja zu Beginn gesagt, Sie sind jetzt nicht, in dem Falle der Jurist war ja auch dann schon doch eine sehr gute Antwort. Als die Musik lief, haben Sie mich darauf aufmerksam nochmal gemacht, etwas Wichtiges. Sie sind ja jetzt nicht nur zuständig für die Menschen, die über ein Urteil, denen die Bewährung auferlegt wurde, sondern es gibt auch Menschen ohne Bewährung, die aber trotzdem bei Ihnen landen. Welche sind das und warum?
Also nicht ohne Bewährung, aber die halt zunächst ohne Bewährung verurteilt wurden. Ja, wenn die Strafe über 2 Jahre war, kann sie nicht ausgesetzt werden, hatten wir schon. Das heißt, die Menschen müssen ihre Haftstrafe verbüßen, in der Regel aber nur zum Teil. Das heißt, wenn man spricht im Volksmund immer von guter Führung, bei guter Führung kann man vorzeitig entlassen werden. In der Regel sind das 2 Drittel der verhängten Strafe und das restliche Drittel kann dann zur Bewährung ausgesetzt werden. Und die Leute bekommen auch einen Bewährungshelfer. Müssen nicht, aber können. Das entscheidet das Gericht.
Sofern in bayerischen Gefängnissen gut geführt wird, dann kann das auch mit der guten Führung dann funktionieren.
Genau. Und darüber hinaus, haben wir auch gerade schon kurz gesprochen, haben wir viele sucht- und psychisch kranke Straftäter, die aus dem Maßregelvollzug kommen. Die wurden also nach § 63 StGB sind die psychisch kranken Straftäter und § 64 die Suchtkranken. Die werden in einer sogenannten Maßregel der Besserung und Sicherung im Bezirkskrankenhaus untergebracht. Und immer wenn diese Maßregel beendet wird, entweder beendet, zur Bewährung ausgesetzt, dann bekommen die Menschen, ist jetzt ein anderer Begriff, das nennt sich Führungsaufsicht.
Aber beinhaltet das Gleiche.
Beinhaltet im Prinzip das Gleiche und bekommen immer einen Bewährungshelfer oder Bewährungshelferin.
Habe ich das vorhin, als die Musik lief, dann richtig verstanden, dass Sie auch mit Menschen zu tun haben? Die sind zu lebenslänglich verurteilt worden mit anschließender Sicherungsverwahrung, aber die könnten auch bei Ihnen landen. Wie ist das möglich?
Genau, wir haben einfach alles vom kleinen Kiffer-Eierdieb bis hin zum Kindsmissbraucher, Vergewaltiger, Mörder. Und die kommen einfach alle irgendwann mal wieder raus. Ja, es ist kein selten, dass jemand...
Also Sicherungsverwahrung heißt nicht bis zum Tode im Gefängnis?
Nein. Lebenslänglich heißt ja, dass ab 15 Jahre die Strafe theoretisch auch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Die imaginäre Reststrafe dann hatten wir auch schon, lebenslängliche. Und selbst bei Sicherungsverwahrung, die wird immer wieder überprüft und irgendwann kommen die Leute mal wieder.
Um das vielleicht an dieser Stelle nochmal jetzt hervorzuheben, den Unterschied zum Beispiel, korrigieren Sie mich gerne, zum amerikanischen System, wenn da jemand kommt, der hat mehrere Taten begangen, dann wird jede Tat juristisch behandelt, dann gibt es ein Urteil, also eine Freiheitsstrafe, dann kommt die nächste und das wird alles kumuliert. Dann kommen dann so 120 Jahre dabei raus. Bei uns ist in diesen Fällen gilt es immer in Tateinheit und es wird nach der schlimmsten Straftat wird verurteilt. Ist das richtig so?
Ja, nochmal, ich bin kein Jurist, aber es gibt Tateinheit oder Tatmehrheit und in der Regel wird dann eine Gesamtstrafe gebildet. Es gibt manchmal schon auch mehrere Strafen nebeneinander, die dann nacheinander abgesessen werden, aber so viele Jahre wie in Amerika kommen bei uns nicht zusammen.
Was ich mir vorstellen könnte, damit bin ich jetzt nochmal bei diesem Thema, was wir schon hatten, weil Sie gesagt haben, dass auch vor Ihnen wirklich Leute sitzen, die wirklich was sehr Schlimmes, was Unappetitliches getan haben. Also zum Beispiel Missbrauch von Kindern. Wenn Sie die Akte auf dem Tisch haben und der kommt dann zu Ihnen, das muss doch am Anfang bei Ihnen emotional ein bisschen was anderes auslösen als, ich zitiere Sie, als der Eierdieb.
Also ganz ehrlich, Missbrauch von Kindern, die sind in der Regel, sagen wir mal, zu 90% sind die psychisch krank. Ja, die sind selbst noch...
Sagen Sie das in Ihrer Bewertung oder hat das Gericht das festgestellt?
Beides. Die sind teilweise selbst auf dem Stand von einem kleinen Kind.
Da sind Sie ja schuldunfähig fast schon.
Ja, die kommen teilweise... aus dem Maßregelvollzug, was wir vorhin besprochen hatten, genau, und werden dann oft auch in Einrichtungen hier in der Gegend entlassen. Also ich habe eine Einrichtung hier, weiß nicht, ob ich es...
Nein, müssen wir nicht sagen.
Muss ich nicht nennen, genau, ja. Da bin ich zuständig, da habe ich immer 6, 7 Leute und da sind bestimmt 4, 5 Missbraucher dabei.
Lassen Sie uns dieses Thema nach der Musik jetzt... Wollen wir wieder ein bisschen Musik machen? Lassen Sie uns das Thema nochmal dann nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal aufgreifen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, gemeinsam mit Stefan Röhl, dem Bewährungshelfer des Landgerichtes in Kempten. Zweite Stunde, Sonntag, Radio Algoed am Sonntagvormittag. Wir haben zu reden. Norbert Kolz begrüßt Sie noch einmal. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie mit dabei sind. Und guten Morgen noch einmal zu Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht in Kempten. Wir unterhalten uns über seinen Beruf, über das, was er macht, was seine Aufgabe ist. Und in der letzten Stunde zum Ende, Herr Röhl, ging es dann um noch einmal, wie Sie damit umgehen, wenn vor Ihnen zum Beispiel jemand sitzt, der Kinder missbraucht hat, dann war meine Frage, wie kommt das bei Ihnen an, im Gegensatz zum sogenannten kleinen Eierdieb? Und Sie haben gesagt, die Menschen, die sind irgendwo, sind die eigentlich krank, fast schon schuldunfähig. Es bleibt aber am Ende dann doch diese unmittelbare Begegnung und dass Sie ja verpflichtet sind, sich mit dem auseinanderzusetzen, obwohl Sie vielleicht, das lege ich Ihnen jetzt ein bisschen in den Mund, wobei Sie beim Lesen der Akte und was dort geschildert wurde, dass sie das geradezu anbietet.
Ja, natürlich widert einen das an, wenn man das liest. Manchmal ist das ja sehr detailreich dann auch aufgeführt in den Urteilen. Andererseits, das sind einfach Menschen, denen das möglicherweise selbst passiert ist.
Aber nicht in allen Fällen.
Nicht in allen Fällen. Die geistig nicht auf der Höhe sind. Ich habe schon gesagt, selbst vielleicht im Stand von einem Kind, die gar nicht mit erwachsenen Menschen sexuell verkehren können.
Die dann nach Ihrer Meinung durchaus in eine Therapie müssten und das Gericht aber dahingehend nicht entschieden hat, gibt es die Fälle auch?
Therapie ist häufig schwierig, weil die Leute dazu gar nicht in der Lage sind. Es geht eher um Vermeidung, dass es halt nicht wieder passiert. Ja? Und dazu werden solche Leute häufig in Einrichtungen untergebracht, wo sie unter Kontrolle sind, unter Aufsicht sind.
Aber es ist Teil, oder sehen Sie das als Teil Ihrer Arbeit auch, mit dazu beizutragen, dass so etwas nicht wieder passiert?
Ja, absolut. Das ist der wichtigste Teil.
A und O.
Der wichtigste Teil unserer
Arbeit.
Wie
macht man das in diesen Fällen? Wie gehen Sie vor?
Wir versuchen schon, die Straftat aufzuarbeiten. Manchmal ist es einfach intellektuell nicht möglich. Und dann muss man gucken, dass man Rahmen schafft, dass die Leute, die in Einrichtungen sind, die haben halt keinen alleinigen Ausgang. Da wird eine Ausgangsregelung gemacht, nur mit Personal oder nur in Begleitung mit zuverlässigen Mitpatienten. Ist im Einzelfall sehr unterschiedlich.
Ich frage Sie an dieser Stelle etwas, vielleicht auch plakativ, allgemein. Nach Ihrer Erfahrung halten Sie das Bewährungssystem in Deutschland für, jetzt mal im Allgemeinen betrachtet, für erfolgreich?
Absolut. Es gibt Statistiken, wobei man Statistiken so und so lesen kann natürlich, aber wonach wir 2/3 unserer Fälle erfolgreich abschließen. Ja. Das heißt jetzt nur, dass 2/3 von den Bewährungen irgendwann erlassen werden, also sprich diese Strafe, die noch offene Strafe wird erlassen. Es kann durchaus sein, dass dazwischendurch noch mal eine Kleinigkeit war, aber insgesamt verlaufen 2/3 erfolgreich. Und von daher muss man sagen, ist das durchaus auch aus Kostensicht sehr erfolgreich, ja, wenn man es vergleicht, was ein Tag Haft kostet.
Ist die Bewährung in der Dauer immer identisch mit der eigentlich verhängten Gefängnisstrafe oder kann sie länger sein?
Das ist überhaupt nicht identisch. Also Bewährungszeit ist immer zwischen 2 und 5 Jahren und eine Strafe kann auch mal 4 oder 6 Monate sein.
Dieser Bewährungsprozess, der dann dort abläuft und die Termine, die wahrgenommen werden müssen, sind Sie da frei, indem Sie am Anfang vielleicht sagen, okay, treffen wir uns alle 2 Wochen und irgendwann nach einem halben Jahr merken Sie kooperativ, es klappt ganz gut, dann machen wir halt jetzt mal einmal im Monat oder alle 2 Monate. Wie frei sind Sie da oder gebunden auch?
Wir sind relativ frei. Es gibt Standards für die Bewährungshilfe in Bayern. Man kann theoretisch bis maximal einmal im Vierteljahr ausdehnen, muss das dann aber begründen. Ich sag mal, Faustregel ist einmal im Monat, dass wir uns sehen. Ich habe Leute, die sehe ich wöchentlich. Ich habe Leute, die sehe ich alle 2 Monate oder so.
Der Grund dafür ist nochmal was?
Der Grund ist, am Anfang sieht man sich einfach häufiger. bis man sich ein bisschen kennengelernt hat. Dann muss man einfach gucken, was gibt es für Baustellen. Und wenn ich Leute habe, wo es einfach nichts zu tun gibt, ja, die müssen zwar kommen, aber dann machen wir ein bisschen Smalltalk und dann dürfen sie auch wieder gehen. Das kann man dann auch mal ausdehnen. Ja.
Sie hatten es schon ganz kurz in der ersten Stunde erwähnt. Ich darf es jetzt noch mal kurz fragen, wer kontrolliert Sie?
Ich. Also ich bin bei uns der leitende Bewährungshelfer und wir haben jedes Jahr eine Geschäftsprüfung, da werden Akten geprüft. Das ist meine Aufgabe in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleiterin vom Landgericht. Und wir haben alle, weiß es gar nicht, 5, 6 Jahre, glaube ich, eine Geschäftsprüfung vom Oberlandesgericht. Da wird dann geprüft, wie ich prüfe.
Also im Prüfen sind die Deutschen ja bekanntermaßen sehr, 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 sehr erfindungsreich. Stefan Röhl, Bewährungshilfe beim Landgericht Kempten, mein Gast heute Vormittag hier bei Radio Allgäu im Sonntag. Er ist Bewährungshelfer und gehört zum Landgericht Kempten. Er ist Gast heute Vormittag im Sonntag von Radio Allgäu. Stefan Röhl heißt der Mann. Herr Röhl, wenn in diesem Bewährungsprozess, wenn da richtig was schief geht, weil jemand wieder auf die schiefe Bahn gerät, wie man so schön sagt, in welcher Position befinden Sie sich dann?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie der oder diejenige damit umgeht. Ja. Manchmal sind wir ja so ein bisschen Vermittler zwischen den Probanden und dem Gericht. Das heißt, wenn das, ich nehme mal einen Suchtkranken, der eine Weisung hat, er darf keine Drogen konsumieren, der eine positive Urinprobe abliefert, dann kommt es drauf an, wie der damit umgeht, können wir das aufarbeiten. Wenn ich den Eindruck habe, ja, der arbeitet da konstruktiv mit, das war ein Ausrutscher, und dann vertrete ich das auch dem Gericht so gegenüber und in der Regel folgen die mir dann auch, dass dann nichts groß passiert, ja.
Wenn bei einem Suchtproblem Ihnen jemand einen Hinweis gibt und sagt, ich habe den gestern Abend gesehen, der hat da eine nachweisbar gekifft, melden Sie das oder haben Sie da einen Spielraum, in dem Sie dann den nochmal ganz schnell zu Ihnen zitieren und sagen, du pass auf, ich weiß, dass du das gemacht hast. Letzte Ermahnung, oder sind Sie verpflichtet, da sofort ans Gericht zu gehen? Wie groß ist da der Spielraum?
Also auf Aussagen von Dritten gebe ich nichts.
Nachweisbar, hatte ich gesagt.
Nachweisbar. Nachweisbar, dann haben wir keinen Spielraum. Also wir haben keine Schweigepflicht dem Gericht gegenüber und wir müssen Verstöße oder neue Straftaten mitteilen.
Punkt.
Punkt. Es sei denn, ich schreibe es nicht in meine Akte.
Also es gibt einen gewissen Spielraum dann doch.
Nein.
Okay.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, okay. Da haben wir eine offizielle Version, an der wollen wir uns festhalten, denn der Herr Röhl, der hält sich absolut an Recht und Gesetz. Wir haben es alle verstanden. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Wobei, bei diesem Thema, Herr Röhl, ist es schon so, da hängt man ja selbst emotional sehr stark drin, ja, in dem Moment, wenn man einen jungen Burschen hat, der im Prinzip sehr kooperiert, der mal so einen kleinen Schritt daneben gemacht hat in der Bewährungszeit, das setzt ja den Bewährungshelfer schon ein Stück weit auch unter Druck emotional.
Ja, ich nehme sowas auf keinen Fall persönlich, das nicht, aber es ist natürlich, ja, enttäuschend ist auch das falsche Wort, aber ich bin dann immer froh, dass ich kein Richter bin und nicht über das Leben von demjenigen entscheiden muss, wenn es dann wirklich darum geht, geht der jetzt ins Gefängnis oder nicht. Ja, bin ich immer froh, ich kann meine Stellungnahme abgeben. Bei Bewährung geht es ja immer um eine positive Sozialprognose oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann die abgeben, dann gebe ich sie ab, aber ich habe nichts zu entscheiden. Entscheiden tut das Gericht und das ist schon eine Erleichterung.
Wenn Sie einen 14-Jährigen oder eine 14-Jährige vor sich dann haben, das klingt jetzt sehr plakativ, nach einer gewissen Zeit ist es dann so, ohne dass man so bewusst wahrnimmt, aber ist dann so eine Emotion, dass man fast schon so ein bisschen Vaterrolle einnimmt, Vaterersatz?
Nee, kann ich eigentlich nicht sagen.
Das hat zu lange gedauert, Ihre Antwort. ich will Ihnen da jetzt nichts in den Mund legen, aber Ja, es ist ja doch dann, wenn Sie diese, ich sag mal, diesen jungen Mann, fast gilt ja Mann, mit 14 Jahren Mann zu nennen, und Sie merken eigentlich, das ist ja ein netter Kerl, jetzt hat er mal, und jetzt ist ja schwierig, könnte ich mir vorstellen.
Das ist absolut schwierig, aber ganz ehrlich, ich bin da vielleicht manchmal auch zu gutmütig oder was auch immer. Zu mir sind wirklich schon öfters Jugendliche gekommen, die dann die es nicht lassen konnten und irgendwann mal im Gefängnis gelandet sind. Und die kamen nach dem Gefängnis wieder zu mir. Wie gesagt, werden ja in der Regel auf Bewährung entlassen, dann sind sie wieder bei mir. Und die haben schon öfters gesagt, hätte man mich nur mal früher eingesperrt. Ich habe das einfach nicht geglaubt. Ja. Weil am Anfang, die kriegen eine richterliche Ermahnung, dann kriegen sie Arbeitsstunden, dann kriegen sie vielleicht mal einen Arrest, dann kriegen sie eine Bewährung. Und bis die ins Gefängnis kommen, das dauert wirklich ewig. Und ich denke auch immer, die muss man ja nicht einsperren. Aber die Realität ist offenbar eine andere, dass das durchaus Wirkung hat. Ja. Und das Problem ist, wenn man so lange zuguckt, dann wird es ja immer mehr, ja, und dann gehen die irgendwann 2 Jahre ins Gefängnis statt, so wie am Anfang, ein paar Monate.
Weil eben das, was Sie gesagt haben, von Gericht nicht so gemacht wird, sondern dieser Weg mit einer Ermahnung und dann gibt es einen kleinen Arrest oder es gibt Arbeitsstunden, wo Sie zum Ausdruck bringen wollten, vielleicht wäre es auch notwendig, dass das Gericht früher andere Maßnahmen dann ergriffen hätte. Sie können aber im Prinzip so ein bisschen Ersatz sein, indem Sie vielleicht bei einem schwierigen Fall, obwohl Sie den Burschen mögen, eine klare Ansage machen, mit deutlicher Sprache. Das passiert auch.
Das passiert unbedingt. Also
welche Rhetorik legen Sie da an den Tag?
Keine besondere Rhetorik. Ich werde vielleicht mal ein bisschen lauter und sage so und so, das ist Sache und wenn das nicht läuft, dann gehst du ab.
Dann war es das. Dann war es vorerst der letzte Besuch bei mir. Sagt Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht Kempten im Sonntag von Radio Allgäu-Hit. Im Gegensatz zu anderen Ländern können wir an dieser Stelle festhalten, dass wir ein wirklich sehr, sehr gutes Rechtssystem haben, wo die Bestrafung zwar kommt, aber letztlich, wie mein Gast heute Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht Kempten gesagt hat, es geht eben um die Resozialisierung. Und ist der Begriff bei Ihnen eigentlich der wichtigste Begriff?
Genau, die Justiz bestraft ja nicht nur, die versucht auch zu resozialisieren. Drum gibt es uns. Und das ist ein großer Teil unserer Arbeit.
Gibt es Fälle, die hoffnungslos sind? Jetzt lacht er jetzt.
Ganz wenige. Nee, wirklich. Also, das ist eine Handvoll, wo ich wirklich mal sagen würde, also, sorry, aber da geht gar nichts.
Wenn wir die Menschen trennen nach Geschlechtern, die vor ihnen sitzen, wie ist das Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Junge und Mädchen?
Raten Sie mal.
Die Fragen stelle ich normalerweise, aber ich will in dem Falle, ich will mal eine Ausnahme machen und würde sagen, 70 männlich, 30 weiblich.
Das ist tatsächlich noch wesentlich extremer. Ich habe mir gerade vorhin noch eine Statistik ausgedruckt, findest du jetzt nicht, aber es sind ungefähr 90 zu 10.
90 männlich und 10 weiblich.
Ja.
Woran liegt das?
Darf ich jetzt nicht sagen, dass Frauen immer besser wegkommen vor Gericht? Das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Das liegt daran, dass Frauen, glaube ich, häufiger nach innen reagieren als nach außen. Also ich sag mal, Männer werden dann vielleicht mal gewalttätig und Frauen schlucken irgendwelche Pillen oder sonst was.
Also jetzt bin ich ja fast geneigt, dann doch zu fragen. Die Frauen, das halte ich auch für richtig, sollen genauso bewertet werden wie die Männer. Den Stellenwert in der Gesellschaft bei allem. War da aber so ein Hauch zu hören, dass durchaus die Frau vor Gericht dann eine Position erhält, erst recht, wenn es ein männlicher Richter ist, wo dann mehr das Beschützende im Vordergrund steht und wieder hat er dieses breite Lachen, wir sind kein Fernsehen, habe ich da jetzt, sage ich mal, ins Schwarze getroffen mit der Aussagefrage.
Ja, ich würde das so nie sagen, aber ich glaube, das geht uns ja selber wahrscheinlich auch so, wenn vor mir im Büro eine Frau sitzt, die anfängt zu weinen, da ist man doch eher geneigt, sich milder zu äußern als.
Wobei man festhalten muss, Frauen können schon auch schlimme Dinge dann, sogar gemeinsam mit Männern, wenn ich an Bonnie und Clyde denke zum Beispiel, die beiden haben sich nichts genommen und nichts gegeben. Also das ist aber vielleicht ein Extrembeispiel. Dann aber doch wieder zurück zu dem, wenn in Ihrem Büro dann eben Geschlechter, Frau und Mann dann vor Ihnen dann sitzen, gehen Sie dann auch mit einem anderen Gefühl an die Person ran, wenn es eine
Nein.
Frau ist? Nein,
Nein.
in dem Falle nicht. Nochmal zurückzukommen auf diese 10% Frauen und 90% Männer, lassen wir die Gerichte einmal dann weg, dass diese Bereitschaft, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, ist es denn, ich frage mal so, Testosteron bedingt?
Das wollte ich vorhin eigentlich sagen. Ja, wie gesagt, ein Mann schlägt dann halt vielleicht mal zu und eine Frau versucht das irgendwie anders zu bearbeiten, trinkt, nimmt Tabletten.
Und viele andere Sachen, die durchaus dazu beitragen, um das in den Griff zu bekommen. Wenn Sie im Verlauf dieser Bewährung bei Ihrem Probanden, so nennen Sie diese Kandidaten, wenn Sie dann merken als Laie, da stimmt irgendwas mit dem nicht, der hat aber von Gericht dahingehend keine Auflage bekommen, schalten Sie dann auch Experten ein, also Psychologen zum Beispiel, können Sie das dann auch? Können Sie diesen Weg gehen? Müssen Sie den übers Gericht gehen? Können Sie eigenständig tätig werden?
Also eigenständig tätig werden können wir natürlich dann nur mit Einverständnis des Probanden. Das versuchen wir dann auch, ja, dass wir sagen, der trinkt jetzt seit Tagen und wenn er so weitermacht, säuft er sich zu Tode. Wie schaut's aus? Kann ich dich mal ins BKH fahren, dass du mal zum Entgiften gehst? Wenn das nicht funktioniert, dann muss man halt den offiziellen Weg gehen, entweder über Gericht oder auch über Polizei oder so. Wenn da
Bei
eine
sehr extremen Dingen dann über Gericht, hat es schon mal eine Zwangseinweisung gegeben.
Natürlich, das kommt vor.
In welchen Fällen?
In erster Linie bei Fremdgefährdung.
Und Eigengefährdung?
Eigengefährdung ist immer sehr schwierig
Wenn
nachzuweisen.
Sie in dieser Auseinandersetzung, wenn eine Frau oder Mann oder Mädchen, Junge vor Ihnen sitzt, wenn Sie dann merken, Suizid gefährdet, wirklich ernsthaft, was machen Sie dann?
Dann rufe ich die Polizei an, sage, die sollen den nach Möglichkeit abholen oder über die Stadt abholen lassen, ins BKH bringen. Aber wie gesagt, das ist schon mal schwierig. Dann wird er ins BKH gebracht, dann sagt er, nee, mir geht's gut, es ist nichts und dann lassen die den wieder springen, weil es ist
PKH ist nochmal?
Bezirkskrankenhaus.
Ja, okay. Stefan Röhl, Bewährungshelfer beim Landgericht Kempten, heute Vormittag zu Gast über seine Tätigkeit, seinen Beruf, der mit Sicherheit sehr, sehr herausfordernd ist. Er heißt Stefan Röhl, ist Bewährungshelfer beim Landgericht Kempten und er hat jeden Tag mit Menschen zu tun, die vom Gericht über ein Urteil verurteilt worden sind, um eben mit einem Bewährungshelfer dann Kontakt zu haben und sich dann von ihm auch nicht nur überwachen, sondern auch unterstützen zu lassen. Was war denn, Herr Röhl, Ihr schwerster Fall?
Schwerster Fall ist auch wieder
Relativ.
relativ
Ja.
genau. Ich habe tatsächlich eine Geschichte, aber da darf ich jetzt auch nicht zu viel sagen, dass man da keine Rückschlüsse ziehen darf. Da kannte ich Täter und Opfer. Und das war einfach eine saublöde Situation. Ich kannte die von früher.
Müssen Sie das melden und dann sagen, ich kann hier in dem Falle nicht, nehmt mich raus, ihr müsst das zu einem anderen geben, zu einem anderen Bewährungshelfer.
Das sind wir theoretisch schon so, dass wir das intern klären und regeln. Also wenn sowas ist, kommen die normalerweise zu mir und dann besprechen wir das. Macht Sinn, macht es nicht Sinn. Wir haben aber natürlich auch noch eine Geschäftsverteilung. Das heißt, es gibt Orte, da ist ein Kollege, eine Kollegin einfach alleine zuständig und an dem kommt man nicht vorbei. Ja? Wir müssen ja den ganzen Landgerichtsbezirk abdecken, der ist ja groß. Und ich kann nicht von hier nach Buchloe oder wo hinfahren. Ja. Mhm. Wir versuchen das dann zum Regeln und wenn es gar nicht geht, dann findet sich da auch ein Kollege oder Kollegin, der das übernimmt. Aber in dem Fall war es mir wichtig, da dran zu bleiben. Hat Gründe, die ich jetzt hier nicht ausführen kann.
Volles Verständnis, genau. Das ist ganz klar, das verstehen wir dann. Nochmal zurückzukommen, in dem Falle, also Sie kennen den Täter, Sie kennen das Opfer. Das ist aber nochmal eine andere, hat eine andere Qualität bei der emotionalen Herausforderung.
Ja, ja, absolut. Das ist ein Fall, der mich nach vielen Jahren mal wirklich mehr beschäftigt hat als sonst. In der Regel sage ich immer, man braucht, und ich habe die auch, die professionelle Distanz. Das heißt, wenn ich abends nach Hause gehe, dann ist die Arbeit auch beendet. Ja,
das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel nehmen Sie mit nach Hause?
Ja, eben normalerweise nichts.
Normalerweise.
Das ist ganz gut. Muss, glaube ich, auch sein, weil sonst wird man selber krank. Das ist nicht gut.
Ist das bei Ihnen und bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, ist, von denen, Sie sind ja der Chef, wie Sie gesagt haben, schaffen die das auch so?
Überwiegend ja, aber man muss sagen, also wir haben ja auch Kontakte ganz Bayern. Es gibt durchaus mehr und mehr Fälle mit Burnout-artigen Erkrankungen. Ja.
Ist die Bewährungshilfe in Bayern, das ist jetzt sicher eine kritische Frage, weil Sie sind ja beim Staat beschäftigt, ist die personell nach Ihrer Meinung ausreichend gut ausgestattet?
Wir können uns im Moment nicht wirklich beklagen. Also es war schon viel, viel schlimmer. Ja. Wir haben im Moment bei einer Vollzeitstelle so ungefähr 70 Personen zu betreuen. Das hört sich wahnsinnig viel an. So schauen die meisten Menschen wie Sie. Ja.
Boah.
Wobei man da dazu sagen muss, da gibt es dann noch 5 Aktenleichen dabei und 5 Leute, die gerade im Gefängnis sind. Also es geht schon, wir waren auch schon über 100, von daher können wir uns im Moment nicht beklagen.
Ja, aber Sie zuständig für 70 Probanden, wie Sie das nennen, kann dann die Resozialisierung, kann die dann erfüllt werden? Das frage ich jetzt bewusst sehr kritisch.
Ja, das geht schon. Also wie gesagt, wir hatten Zeiten, da haben wir nur noch Feuerwehrmann gespielt. Da hat man die gut gelaufen sind, die hat man halt so laufen lassen. Mhm. Ja.
Sie können Termine dann strecken.
War eigentlich schade, weil die es eigentlich mehr verdient hätten. Und bei den anderen hat man Feuerwehr gespielt. Aber man kann da schon was erreichen.
Sind Sie schon mal bedroht worden?
Persönlich bedroht bin ich noch nicht worden, nein. Türen schlagen oder so, aber mehr noch nicht. Aber es gibt so Fälle, ja.
Wie viel wird bei Ihnen geweint?
Geweint überraschend viel. Weiß nicht, ob es an mir liegt, aber das kommt durchaus regelmäßig vor, ja.
Ja gut, die weinen ja dann nicht über Sie als Person, die Ihnen da gegenüber sitzt, sondern vielmehr unterstelle ich jetzt, dass sie in der Lage sind, bei den Leuten mal wirklich das herauszuholen, was wichtig ist, was ja letztlich dann aber auch zur Therapie oder zur Überwachung beiträgt.
Ja, genau. Also Therapie machen wir natürlich keine. Wenn wir das für angezeigt halten, dann versuchen wir zu vermitteln. Aber natürlich bohren wir manchmal an gewissen Punkten, wo es halt emotional wird. Und
als Sie mit der Bewährung angefangen haben im Vergleich zu heute, hat sich Bewährung verändert? Die Bewährungsarbeit?
Ja, es gibt viel mehr Regularien, Verwaltungsarbeiten. Das hat sich verändert. Ansonsten nicht.
Gibt es Schulungen?
Ja, gibt regelmäßige Fortbildungen, Schulungen.
Bei dieser letzten Frage muss ich ja fast schon ein bisschen vorsichtig sein, aber ich stelle sie dann trotzdem. Wie groß ist denn zurzeit der Migrantenanteil bei Ihnen?
Migranten kann ich nicht wirklich rausfiltern. Ich habe aber Ausländeranteil, habe ich.
Dann nehmen wir den.
Den, also ich wusste nicht wirklich, aber den fand ich jetzt relativ niedrig. Im Vergleich, was der Volksmund wahrscheinlich sagt. 75% von unseren Probanden sind deutsch.
Ein Viertel also Ausländer. Gibt es da manchmal Probleme bei der Sprache?
Die gibt es ja, vor allem bei den Flüchtlingen.
Bekommen Sie Dolmetscher dann zur Seite gestellt?
Würden wir theoretisch bekommen, haben wir aber bisher noch nicht in Anspruch genommen. Meistens klappt es dann irgendwie mit Englisch oder Französisch oder der bringt einen Freund mit. Und ich habe vor kurzem für jede, also wir haben 3 Dienststellen, Lindau, Kempten, Kaufbeuern, für jede unserer Dienststellen einen elektronischen Übersetzer bestellt. Der ist super, das ist wie so ein kleines Handy, da spricht man rein und dann kommt das per Sprachausgabe raus.
Haben Sie bei dieser gigantischen Summe der Investition kämpfen müssen?
Tatsächlich nicht.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage danke, dass Sie heute hier waren und so offen über Ihren Beruf gesprochen haben und auch über das alles, was mit diesem Thema Bewährungshilfe verbunden ist. Bewährungshelfer Stefan Röhl vom Landgericht Kempten heute Vormittag zu Gast. Alles Gute und Ihnen besonders weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Beruf und trotzdem auch ein bisschen Spaß auch.
Ja, danke schön.
Das war der Sonntag mit Norbert Kolz und schönen Sonntag wünsche ich Ihnen in einer Woche dann die nächste Ausgabe. Bis dahin.